Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Eigentlich sind Apothekern enge Wachstumsgrenzen gesetzt. Eigentlich. Denn Boris Osmann, Apotheker aus Magdeburg, hat auch weniger bekannte Geschäftsfelder erobert und es so geschafft, deutlich stärker zu wachsen als die allermeisten Apotheker. Rund 50 Millionen Euro setzt er mittlerweile im Jahr um. Er hat nicht nur zwei Apotheken in Magdeburg, sondern auch ein großes Logistikzentrum. Von dem aus verteilt er gerade die Corona-Impfstoffe in ganz Sachsen-Anhalt und beliefert zugleich Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten mit Arzneimitteln. Mit Boris Osmann will ich heute darüber sprechen, wie er dieses Wachstum erreicht hat, was auch schon mal dabei vielleicht schiefgegangen ist und wo jetzt noch weiteres Wachstum herkommen könnte. Schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Osmann. Hallo.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Osmann, ich hatte es ja schon gesagt, es ist ja wirklich ein bemerkenswertes Wachstum, das Sie da erreicht haben. Eigentlich sind es eben enge Grenzen. Apotheker dürfen maximal eine Apotheke und drei Filialen betreiben. Sie haben inzwischen, glaube ich, über 80 Mitarbeiter insgesamt. Ordentlicher Umsatz. Bevor wir uns das Einzelne mal angucken, was war denn überhaupt der erste Grundstein für diese Entwicklung?
Also ich habe die Apotheke 1999 von meinem Vater übernommen in einer wirtschaftlich relativ schwierigen Verfassung. Die Apotheke liegt in Magdeburg in den neuen Bundesländern. Wie viele hat man Anfang der 90er Jahre geglaubt, eine rasante wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern zu finden und hat dann Ende der 90er Jahre festgestellt, dass doch nicht alles so ideal gelaufen ist, wie man sich das gedacht hat. Und ich hatte dann quasi die Aufgabe, vor der ich mich dann auch nicht gescheut habe, die Apotheke auf Vordermann zu bringen, was mir allerdings die ersten Jahre auch nicht wirklich so gelungen ist, wie ich das wollte, weil eben die Grenzen relativ eng gesetzt sind in der Apotheke. Damals durfte man nur eine Apotheke haben und ich musste quasi alles von dieser Apotheke aus steuern.
Und was war dann der nächste Schritt, also der Schritt aus der Apotheke heraus?
Also der erste Schritt aus der Apotheke heraus war eine Ausschreibung einer Justizvollzugsanstalt, die ich gewonnen habe. Damals wirklich recht blauäugig, einfach gesagt, oh, hier ist etwas, was man außerhalb seiner Apothekenräume machen kann. Ja, das war eigentlich so wirklich der Anfang des Erfolgs, weil auf diese Ausschreibung hin habe ich dann auch an weiteren Ausschreibungen teilgenommen, das recht erfolgreich. Und als dann 2004 die Weichen für Apotheken etwas anders gestellt worden sind, dass man also Filialen haben durfte, den Versandhandel auch aktiv betreiben durfte oder überhaupt erst betreiben durfte, habe ich dann diese Chance auch genutzt, dass ich zum einen Versandhandel betrieben habe und zum zweiten dann auch wirklich aktiver auf zum Beispiel Behörden oder Ausschreibungen zugegangen bin, um eben dann auch mich nicht nur in Magdeburg umzutreiben, sondern eben auch zu sagen, hey, das ist eine Leistung, die kann man auch überregional anbieten.
Hatten Sie dafür so einen Masterplan, den Sie schon von Anfang an entwickelt hatten und gesagt haben, erst mache ich das, dann idealerweise das, oder ist das eigentlich eher so ein bisschen Zufall und Glück gewesen?
Also die Anfänge waren sicherlich zeitlich ein bisschen glücklich, dass man einfach gesagt hat, okay, in einer Branche, die eben diesen Weg vorher gar nicht gehen konnte, war es für mich eigentlich so, nach 4 Jahren Selbstständigkeit, wo man sich dann erstmal, ich sag mal, in seinem eigenen Unternehmen auch wirklich zurechtgefunden hat und auch verstanden hat, was bedeutet Selbstständigkeit, war es für mich eigentlich auch eine zeitliche glückliche Fügung, dass eben 2004 diese Freiheiten für Apotheken eingeführt worden sind. Das war einfach eine Möglichkeit, die sich dann geboten hat, hier etwas größer zu machen. Und ich bin generell von meiner Mentalität her jemand, ich mache ungern jahrelang das Gleiche, auch wenn es erfolgreich ist. Ich brauche immer wieder neue Beschäftigungsfelder. Das ist auch so ein bisschen, was mich das antreibt, glaube ich, dass ich halt mit dem, was ich habe, eigentlich nicht auf Dauer zufrieden bin, sondern immer wieder auch in neue Geschichten reingehen muss. Und da kam eben dieser Punkt Behördenbelieferung und eben auch Versandhandel sehr passend. Und der Versandhandel war dann jetzt gar nicht so wahnsinnig erfolgreich zu Anfang, aber doch zumindest so erfolgreich, dass ich damit in andere Räumlichkeiten umziehen musste. Und das hat mir natürlich dann nochmal erst recht Möglichkeiten geboten, auch, ich sag mal, mich zum Beispiel um Krankenhausversorgungen zu bewerben oder eben den Handel mit Justizvollzugsanstalten deutlich auszubauen. Und da habe ich halt, das will ich jetzt weniger als Glück bezeichnen, aber die Situation gehabt, dass ich natürlich im Wettbewerb mit recht wenigen Apotheken stand, weil diese Leistung eben zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht allzu viele Anbieter anbieten konnten.
Haben Sie das alleine alles entwickelt oder hatten Sie vielleicht einen Berater an der Seite oder einen Mitarbeiter, mit dem Sie da gegenseitig sich die Bälle zugespielt haben? Oder war das dann doch eher Boris Osmann, der das Ganze getrieben hat und entwickelt hat?
zu dem damaligen Zeitpunkt war mein Vater auch noch mit im Unternehmen ein bisschen drin. Das heißt, er hat mich da schon auch unterstützt, aber ich hatte jetzt keine externen Berater im eigentlichen Sinne, die mich jetzt beraten haben im Sinne von betriebswirtschaftlicher Beratung oder Logistikberatung. Das haben wir oder ich dann doch mehr oder weniger eigenständig aufgebaut. Das war vielleicht manchmal auch gar nicht das Klügste. Man hätte vielleicht hier und da auch mal externen Rat einholen sollen. Dann hätte man sich auch vielleicht manchen Umweg gespart. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich das rückblickend betrachte, war es nicht ganz verkehrt, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, weil ich kenne es halt auch von Kollegen, die sich auch in ähnlichen Bereichen getummelt haben. Und da sind auch durchaus Kollegen bei, die da auch gescheitert sind, weil sie eben sehr viel Geld für Dienstleistungen oder Dienstleister ausgegeben haben. Somit bin ich ganz froh, dass ich halt auch von Anfang an ganz bewusst gesagt habe, ich möchte in meinem Unternehmen organisch wachsen. Und da gehört auch für mich dazu, dass ich jetzt nicht einen Berater nehme, der mir dann sagt, du musst skalieren, den Umsatz verzehnfachen, was auch immer, sondern ich habe das gemacht, was ich sozusagen dann auch für richtig und auch für mich für handelbar gehalten habe.
Jetzt haben Sie es schon relativ weit nach vorne geschafft, relativ stark gewachsen. Die Schwierigkeit ist ja häufig dann da vorne auch zu bleiben. Also gerade beim Thema Ausschreibung, da geht es ja viel am Ende nur um den Preis auch. Ja. Wie schafft man das dauerhaft eben, da auch wettbewerbsfähig zu bleiben?
Also tatsächlich ist gerade bei den Ausschreibungen im Gesundheitswesen der Preis eines der wesentlichen Kriterien. Wir haben uns, denke ich mal, zum einen einen ganz guten Namen gemacht, sodass wir eben auch wissen, dass wir andere Kriterien, die abgefragt werden, wie Zuverlässigkeit, Liefergeschwindigkeit, Know-how allgemein, natürlich auch sehr gut auch immer abbilden können in Ausschreibungen. Das bekommen wir natürlich auch nicht alleine hin. Also wir sind mittlerweile auch in einer größeren Einkaufsgemeinschaft und da sind es tatsächlich so 2-3 Apotheken, zu denen ich eben auch gehöre, die sich halt untereinander bei solchen Ausschreibungen so ein bisschen versuchen, die Butter vom Brot zu nehmen. Klar, wir gewinnen auch nicht jede Ausschreibung. Wir wollen aber auch gar nicht jede Ausschreibung gewinnen. Wir wissen natürlich auch, wo die Zusammenarbeit ein bisschen einfacher ist, wo es vielleicht auch Probleme geben kann. Ich denke, das ist einfach etwas, wo natürlich ein bisschen Glück dabei ist. Also das heißt, man muss schon eine gute Ausschreibung abgeben, aber es kann natürlich immer sein, dass man unterboten wird. Das ist das Risiko, wenn man in dem Markt bestehen will. Aber wir wissen, glaube ich, schon ganz gut, wie die Preissituation im Markt ist und haben eben auch durch unsere Einkaufsgemeinschaft auch sehr gute Möglichkeiten, wettbewerbsfähige Preise zu bieten. Also ich glaube, das ist einfach die langjährige Erfahrung, die uns dort das Ausschreibungsgeschäft doch recht gut sichert.
Also Einkaufsgemeinschaft ist eine Möglichkeit, eben auch Kosten zu sparen. Gibt es weitere Möglichkeiten für Sie?
Für uns ist es natürlich auch wichtig, außerhalb der Einkaufsgemeinschaft natürlich selber zu verhandeln. Das machen wir auch recht intensiv mit unseren Partnern aus der Pharmaindustrie oder auch aus sonstigen Medizinproduktebereich. Andererseits ist es gerade im Arzneimittelbereich auch sehr wichtig, unseren Kunden dann auch Einsparpotenziale aufzuzeigen, weil gerade bei den Ausschreibungen ist es so, dass die Ausschreibungen sehr formal ablaufen, verständlicherweise. Das heißt, es wird eigentlich immer nur das abgefragt, was in den letzten 2 Jahren verbraucht worden ist. Und uns gelingt es eigentlich auch zunehmend, unseren Kunden dann zusätzlich zu der Ausschreibung während des laufenden Geschäftes eigentlich auch viel an Einsparpotenzialen aufzuzeigen. Und das ist natürlich etwas, was letzten Endes eine Win-Win-Situation ist, weil unsere Kunden halt Geld sparen und wir auf der anderen Seite natürlich auch vieles auf unsere günstigen Lieferanten auch konzentrieren können. Das heißt, für uns ist also eine Ausschreibung zu gewinnen erstmal nur der Türöffner, aber letzten Endes, wenn man wirklich mit der Ausschreibung auch Geld verdienen will und wirklich auch ein kundenorientiertes Produkt anbieten will, dann heißt das für uns eigentlich auch, dass wir nicht einfach nur das liefern, was abgefragt worden ist, sondern dass wir eben auch stets mit den Kunden über Optimierungspotenziale sprechen.
Ich habe gesehen, Sie haben ja auch einiges an Investitionen gestemmt. Thema Energieeffizienz haben Sie einiges gemacht. Wie haben Sie das eigentlich finanziert alles?
Also wir haben das über Bankkredite finanziert. Das waren, ich sag mal, natürlich Langfristplanungen. Das heißt, da war es auch relativ einfach mit den Banken über einen Kredit oder über eine Finanzierung über eine bestimmte Laufzeit zu sprechen, dass man einfach auch mit der Bank im Vorfeld sagt, wir haben das und das vor. Bekommen wir dafür einen Kredit? Wenn ja, wann bekommen wir den Kredit? Wie sollen wir das Ganze machen? Und das ist relativ einfach gewesen. Also das heißt, im Bereich Sterilherstellung zum Beispiel hatten wir eben Kunden, die gelegentlich steril hergestellte Arzneimittel abgefragt haben. Da haben wir dann eben auch ganz klar aufzeigen können, dass wenn wir selber produzieren, wir diesen Bereich auch noch weiter nach vorne bringen können. Das ist uns auch gelungen. Das heißt, da konnte man eben, ich sag mal, einen klassischen Businessplan entwickeln, wo man eben sagen kann, wenn wir in den Markt einsteigen, dann ist uns, ja, relativ sicher, dass wir dort auch einen Teil vom Kuchen abkriegen. im Bereich Energieeffizienz, da war es ein bisschen anders. Da waren es natürlich ganz viele kleine Bausteine, die wir umgesetzt haben, wo wir über jeden einzelnen Baustein auch sagen konnten, der amortisiert sich in 5 Jahren, der amortisiert sich in 8 Jahren und so weiter. Und da war es dann eben so, dass wir hier zum Beispiel erstmal ein bisschen Vorleistung gegangen sind, also durchaus auch unter Ausnutzung unserer Kontokorrentlinie und dann im Nachhinein quasi einen Schlussstrich gezogen haben und gesagt haben, jetzt haben wir 400.000 Euro investiert in den letzten 12 Monaten. Das würden wir gerne dann nochmal über einen langfristigen Kredit abgedeckt haben, damit wir eben wieder ein bisschen finanziellen Handlungsspielraum haben. Also das waren 2 Sachen, die ließen sich relativ gut auch gegenüber einer Bank verkaufen.
Jetzt haben Sie eben einmal kurz gesagt, manchen Umweg hätte man vielleicht auch vermeiden können. Klingt ja nun wirklich alles sehr erfolgreich, was Sie angegangen haben. Aber was ist denn auch mal schiefgegangen?
Also schiefgegangen oder Dinge, die man sich im Nachhinein vielleicht besser hätte sparen können. Ich habe zum Beispiel Anfang meiner Berufstätigkeit oder meiner Selbstständigkeit besser gesagt auch nochmal ein Sanitätshaus mit aufgebaut. Das war etwas, wo ja der Liquiditätsbedarf einfach deutlich höher war, als das prognostiziert worden ist oder als ich das erwartet habe. Das war gar nicht so, dass das Sanitätshaus jetzt schlecht gelaufen ist, aber es wäre einfach aus Liquiditätssicht ein Fass ohne Boden gewesen. Das heißt, das habe ich dann nach 3 Jahren zum Beispiel an einen größeren Sanitätshausbetreiber verkauft. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem Verkauf wirklich viel Geld verdient habe, aber ich war es dann halt los. Ich musste mich halt um diese Baustelle jetzt nicht kümmern. Das war sicherlich etwas, was man nicht zwingend hätte machen müssen. Auch ein Ausflug in das Verblistern von Arzneimitteln. Das heißt, dass wir also für Altenheime zum Beispiel, für Pflegedienste Arzneimittel umverpackt haben. Das war etwas, was jetzt, ja, ich sag mal, in unser Geschäftsmodell auch nicht ganz so richtig reingepasst hat, weil da waren wir einfach zu schwach. Und das jetzt maschinell abzubilden, das war für uns jetzt nicht zielführend. Das heißt, das waren so 2 Dinge im größeren Bereich, wo man sagen muss, das war jetzt nicht unbedingt förderlich. Sicherlich hat man aber auch dabei wieder was gelernt. Also das ist jetzt nicht in einer vollen Katastrophe geendet, aber das war dann schon unterm Strich so, dass da jetzt also keine schwarze Zahl stehen geblieben ist. Also das waren dann schon Dinge, wo man auch mal, ich sag mal, in Bereichen investiert hat, die jetzt nicht wirklich sich dann in barer Münze ausgezahlt haben.
Also das wären jetzt schon mal 2 Felder, die Sie ausprobiert haben, wo Sie aber wahrscheinlich sagen, in Zukunft lasse ich da die Finger von. Hier mache ich mal einen kurzen Schnitt, Herr Ossmann, denn jetzt habe ich Ralf Kapphengst in der Leitung. Er ist Experte für Heilberufe bei der Deutschen Bank und hat dadurch einen wunderbaren Überblick über aktuelle Entwicklungen im Apothekenmarkt. Hallo, Herr Kapphengst.
Schönen guten Tag. Hallo, Herr Karkowski.
Herr Kapphengst, die Nachfrage bei Versandapotheken ist im letzten Jahr ja deutlich gestiegen. Heißt das jetzt, dass alle stationären Apotheker versuchen sollten, diesen Geschäftsbereich aufzubauen?
Es ist reizvoll und der Apotheker sollte sich mit dieser Frage beschäftigen, den Markt analysieren und versuchen zu ermitteln, was für einen Aufwand es für ihn bedeutet, die Strukturen dafür zu schaffen.
Ja, was ist da hauptsächlich Aufwand?
Die Investitionsplanung in Personal, in Maschinen, in Geräte und in Räume ist meines Erachtens relativ gut machbar. Viel schwieriger und herausfordernder ist die Liquiditätsplanung, das heißt die Anlaufphase zu planen und den daraus sich ergebenden Liquiditätsbedarf.
Welche Möglichkeiten haben Apotheken oder vielleicht auch Unternehmen allgemein denn jetzt in der Pandemie, Kunden zu binden oder auszubauen? Und was lohnt sich davon, auch in Zukunft beizubehalten?
An erster Stelle würde ich die Mitarbeiter sehen, die der Apotheker direkten Kundenkontakt hat. Wichtig ist meines Erachtens, da eine große Kontinuität zu haben, dass die Patienten immer das gleiche Gesicht haben und dort sogar bei weiteren Besuchen anknüpfen können.
Was gibt es denn da für konkrete Maßnahmen? Sehen Sie da irgendwas? Lieferdienst, persönliche Services?
Ja, genau das, Herr Karkowski. Lieferdienste ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wird sehr, sehr gut angenommen von den Patienten. Und darüber hinaus das zu verbinden mit Kundenkarten, über Familien, die man versucht im Paket zu binden, gibt es wirklich viele und gute Möglichkeiten.
Mhm. Dankeschön, Herr Kapphengst, für diese interessanten Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Karkowski.
Gerne. So, jetzt zurück zu Ihnen, Herr Ossmann. Wo ist denn jetzt noch weitere Chance für Wachstum für Sie? Vielleicht doch wieder den Versandhandel entdecken?
Also den Versandhandel betreiben wir ja momentan in der Tat relativ aktiv. Also das ist sicherlich im weitesten Sinne der Bereich, wo wir das größte Wachstum auch sehen. Ich denke jetzt so für die nächsten 1-2 Jahre, das hat auch die Corona-Krise gezeigt, weil wir natürlich dann viele Prozesse hatten, die sehr schnell sehr hoch gelaufen sind, wo wir dann eben auch bei uns im Unternehmen durchaus noch Verbesserungspotenziale entdeckt haben. Da ist es jetzt halt so, dass ich die nächsten ein, zwei Jahre doch eher so sehe, dass wir bei uns im Unternehmen Prozesse optimieren wollen. Also ich habe jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre nicht Wachstum an oberster Stelle auf meiner Tagesagenda stehen, sondern da geht es jetzt wirklich erstmal darum, dass wir jetzt Prozesse optimieren, auch digitalisieren. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber diese Corona-Krise hat uns auch in der Digitalisierung sehr weit zurückgeworfen, weil wir im Tagesgeschäft einfach andere Dinge zu tun hatten. Wir mussten Desinfektionsmittel herstellen, FFP2-Masken einkaufen, uns um die Impfstofflogistik kümmern und. Das heißt, da sind wichtige Punkte im Bereich Digitalisierung einfach hinten runtergefallen. Und das nächste große Feld, sage ich mal, wo sicherlich alle Apotheken eine hohe Erwartungshaltung haben oder eben auch ein großes Risiko sehen, wird das elektronische Rezept werden. Und dafür ist es eben auch wichtig, dass wir uns digital vernünftig aufstellen und dass wir eben auch Prozesse im Haus so haben, dass wir das eben auch abbilden können. Und da wollen wir einfach jetzt die Vorarbeit leisten, dass wir eben im Bereich elektronischem Rezept dann eben auch wirklich vorne mitspielen können.
Mhm. Spannend. Und das Ganze machen Sie als eingetragener Kaufmann. Das heißt, Sie haften mit Ihrem gesamten Privatvermögen, oder? Wird Ihnen da nicht manchmal ein bisschen schwindelig?
Ja, das ist leider so. Das ist richtig. In der Tat ist es ein gewisses Risiko, was im Raum steht. Schwindelig wird mir im Moment, muss ich offen sagen, nicht mehr, weil ich weiß, dass mein Unternehmen solide aufgestellt ist. Die Zeiten kenne ich aber auch, wo ich wirklich gesagt habe, Mensch, also das hättest du jetzt lieber in der GmbH. Es ist leider nicht möglich. Also der Apothekerberuf ist meines Wissens der einzige Beruf in Deutschland, der noch an das EK gebunden ist. Also es gibt keine andere Form, eine Apotheke zu betreiben, außer einer OAG, wo dann eben zwei Personen haften. Aber es muss immer eine persönliche Haftung dahinter stehen. Also eine Kapitalgesellschaft kann in Deutschland keine Apotheke betreiben. Ich sage mal als Apotheker natürlich in gewisser Weise auch Gott sei Dank. Es hält einem natürlich auch viel Wettbewerb dann fern, aber ab einer gewissen Größe ist es natürlich ein Risiko, was man lieber in eine GmbH zum Beispiel überführen würde, weil es natürlich eigentlich in der Umsatzgröße, in der Mitarbeiterzahlgröße nicht mehr die sinnvollste Form ist, das als EK zu betreiben. Aber wie gesagt, leider sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so, dass es nicht anders geht.
Herr Ossmann, Sie gucken jetzt auf mehr als 20 Jahre Erfolgsgeschichte zurück. Was können denn jetzt andere Unternehmer von Ihnen lernen? Also nicht nur andere Apotheker, sondern vielleicht andere Unternehmer. Sie sind ja eben sehr unternehmerisch auch unterwegs. Also wie kann man Wachstum auch so vorantreiben? Was würden Sie da empfehlen?
Also was viele auch wahrscheinlich sagen würden, das eine ist, dass man wirklich über seinen Tellerrand hinwegschaut. Also wenn man immer nur jetzt mal aus Apothekersicht in seiner Apotheke steht und nicht sieht, was außen herum passiert, dann kann ich natürlich auch von dem, was außen herum passiert, wenig abkriegen. Das heißt, da ist es einfach wichtig, dass man überlegt, was kommt außen herum wirklich, was ich vielleicht noch machen könnte, was ich nicht in meiner Apotheke sehe. Also wie gesagt, der berühmte Blick über den Tellerrand. Und zum anderen ist es eben so, dass ich halt wirklich auch ganz gezielt versuche, aus Kundensicht zu denken. Gerade bei den Ausschreibungen, das hatte ich ja eben auch gesagt, dass die Ausschreibung für mich nicht einfach nur gewonnen werden muss, sondern dass ich mit dem Kunden gemeinsam eben überlege, wie kann man hier auch zum Beispiel Kosten sparen, wie kann man auf den Kunden zugehen. Das heißt, für mich fängt die eigentliche Arbeit erst an, wenn ich einen Kunden habe oder wenn ich eine Ausschreibung gewonnen habe, dass man wirklich überlegt, okay, was will der Kunde eigentlich haben und erst im zweiten Moment dann überlegt, wie kann ich damit Geld verdienen. Und das ist für mich einfach ein Punkt, der, glaube ich, schon mir ein bisschen zum Erfolg verholfen hat, weil wenn ich immer nur sage, ja okay, so kann ich kein Geld verdienen, dann kümmere ich mich gar nicht erst drum, dann werde ich auch nie neue Kunden oder neue Aufträge gewinnen. Interessanter ist es halt wirklich zu sagen, ja okay, ich kann dem Kunden etwas anbieten, da verdiene ich zwar nichts dran, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kunden Konzepte zu entwickeln, wo beide von profitieren, und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich auch erfolgreich gemacht hat. Gar nicht unbedingt im Vorfeld zu sagen, das ist interessant, damit kann man irgendwo einen gewissen Gewinn erzielen und das mache ich jetzt, sondern eher umgekehrt, dass ich wirklich sage, was will der Kunde haben, dem Kunden diese Leistung anbieten und erst im zweiten Schritt zu schauen, okay, wie kann ich dann für mich da auch einen Profit rausziehen? Das ist eigentlich das, was mir, glaube ich, in vielen Bereichen auch Türen geöffnet hat.
Vielen Dank, Herr Ossmann. Vielen, vielen Dank. Danke übrigens auch nochmal dafür, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie sind ja eben, ich hatte es anfangs gesagt, für die Verteilung des Impfstoffes in Ihrem Bundesland zuständig. Das ist wahrscheinlich nicht zu wenig Arbeit gerade für Sie. Also schön, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank. Ich bedanke mich noch für die Einladung.
Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen auch wieder Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Fand ich wieder sehr, sehr spannend mit Herrn Ossmann diesmal. Und wenn Sie eine spannende Geschichte haben, her damit. Vielleicht sprechen wir ja demnächst schon. Also, bis bald. Tschüss.